Ja, hallo Ulm, ihr hört die Plattform mit mir, Patrick. Und heute bei mir im Studio ist der Diplompädagoge Frank Rieddorf. Er ist Leiter der Drogenhilfe Ulm ab Donau e.V. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich oder eventuell, wenn ihr treue FreeFM-Hörer seid, aus seiner Sendung 112, die er bei uns moderiert. Hallo Frank.
Ja, hallo Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Ich würde sagen, dass du dich für unsere Zuhörer mal kurz irgendwie selber vorstellen würdest.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Frank Rieddorf, Diplompädagoge. Ich arbeite seit über 10 Jahren bei der Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau und bin seit 5 Jahren dort Leiter und Geschäftsführer. Komme ursprünglich aus Würzburg. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt dann gehen soll. Bin schon seit 12 Jahren hier in Ulm. Und wie du schon gesagt hast, nebenbei moderiere ich dann auch noch hier bei Radio Free FM meine Sendung.
So, und jetzt haben wir schon die Drogenhilfe, unser heutiges Thema, angesprochen. Was macht ihr, was ist eure Hauptaufgabe bei der Drogenhilfe?
Unsere Hauptaufgabe ist es zunächst mal, uns um alle Drogenabhängigen und Konsumenten von illegalen Substanzen, die aus Ulm oder dem Alb-Donau-Kreis kommen, zu kümmern. Das heißt, wir sind der erste Ansprechpartner, wenn es irgendwelchen Verdacht auf Abhängigkeiten gibt oder schon eine Abhängigkeit gibt, Leute sich nur informieren möchten oder einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen möchten, Fragen haben oder eben schon auch konkrete Sachen haben wie Aufnahmen, Substitution, Therapievermittlung oder sowas, dann sind wir der erste Ansprechpartner.
Okay, wie ist denn das bei euch? Habt ihr eher jüngere Drogenabhängige oder ist es bei euch dann schon auch eher, dass ihr auch ältere eben Abhängige habt?
Also wir haben überhaupt keine Unterscheidung vom Alter her. Also das Kriterium, dass jemand bei uns Klient ist, ist einfach der Konsum von illegalen Substanzen. Alter ist völlig unabhängig. Also ob der unter 18 ist oder schon 60, das ist erstmal völlig egal. Wir sind für alle da.
Okay, und wie ist bei euch so die Verteilung? Also habt ihr mehr Jüngere oder sind es dann doch mehr von den Älteren?
Das geht eigentlich durch die Bank weg. Es fängt natürlich mit den Jüngeren an. Sagen wir mal so, im Alter 13, 14, 15 sind es noch nicht ganz so viele, aber da geht es dann los, 16, 17. Der Großteil der Klienten ist so Mitte, Ende 20, aber dadurch, dass wir zum Beispiel auch die Substitutionsbegleitung haben, also das sind dann Klienten, die vom Arzt den Ersatzstoff Methadon oder Subutex bekommen, das sind dann welche, die schon längere Zeit von Opiaten, von Heroin abhängig sind und dementsprechend sind die dann auch vom Alter auch mal schnell welche dabei, die dann schon 30, 40 sind.
Okay, und in welchen sogenannten sozialen Schichten bewegen sich denn eure Klienten? Oder also ist es dann mehr so dieses typische Vorurteil eben der sogenannten Unterschicht, die dann eher zu Drogen greift? Oder ist es durchweg durch jede Schicht eigentlich?
Also die Abhängigkeit und auch der Konsum von Drogen, das geht sicherlich querbeet durch die Schichten durch. Man muss natürlich gucken, wer zu uns in die Beratungsstelle, in die psychosoziale Beratungsstelle kommt. Das heißt, ein Abhängiger, der in einer höheren sozialen Schicht ist und viel Geld hat, nehmen wir jetzt mal irgendeinen Kokainabhängigen, der genug Kokain zur Verfügung hat, der wird natürlich wesentlich weniger Anlass haben, zu uns zu kommen, als ein kleiner Kiffer, dem sie den Führerschein weggenommen haben oder einer, der auf Heroin ist, der irgendwie von der Polizei aufgegriffen wird oder mit der Überdosis im Krankenhaus landet. Deshalb sind bei uns die Leute, die vertreten sind, eher von den, wie du es gesagt hast, mittleren und unteren Schichten von der Häufigkeit her anzutreffen. Aber das heißt nicht, dass es vom Konsum 1:1 so umzurechnen ist.
Okay, und wie ist es, kommen viele Leute freiwillig zu euch? Oder ist es dann wirklich so, dass sie quasi als letzte Station irgendwo auch von der Polizei angeordnet bekommen haben oder vom Gericht dann letztlich, dass sie zu euch kommen und sich helfen lassen?
Also ganz freiwillig aus eigener Einsicht, aus eigenem Ansporn heraus kommen die allerwenigsten. Die meisten durchlaufen eine längere Geschichte, bis überhaupt mal so weit sind zu sagen, es ist eine Abhängigkeit. Also man kann sagen, die Leute konsumieren Minimum 4 bis 5 Jahre, bevor sie überhaupt das erste Mal zur Beratungsstelle kommen. Weil es muss sich erstmal eine Abhängigkeit entwickeln und dann muss ja auch nochmal die Einsicht kommen, jetzt bin ich abhängig und suche eine Beratungsstelle auf. Das kommt natürlich nicht sofort und deshalb dauert es ein bisschen. Deshalb ist es, wie gesagt, die Vorlaufzeit etwas länger, bis die zu uns kommen. Und dementsprechend sind die auch in der Regel nicht von selber motiviert, sondern werden von Polizei, von Eltern, von der Schule, Gericht, Auflage, Führerscheinstelle, Arbeitgeber und so weiter geschickt. Und unsere Hauptaufgabe ist es am Anfang der Betreuung, diese Motivation, die von außen kommt, ja, die eigentlich erstmal relativ bocklos zu uns kommen, die meisten umzuwandeln in eine innere Motivation, dass die einsehen, sie machen das jetzt nicht für den Bewährungshelfer, für den Polizisten, für die Führerscheinstelle, für die Eltern, sondern für sich selber. Das ist sozusagen das, was wir dann in den Gesprächen am Anfang machen, um die Motivation bei den Leuten hochzuholen.
Und du hast vorhin schon gesagt, dass ihr eher so ab 16, 15, 16, dass es da bei euch so anfängt. Aber jetzt hast du ja gesagt, dass wenn Leute zu euch kommen, dass es meistens schon einen längeren Vorlauf hat. Und das wäre ja dann quasi, dass sie irgendwann mit 13, 14 damit anfangen, oder? Sowas?
Ja. Also wir haben durchaus nicht so wenige Klienten, bei denen der Suchtmittelkonsum mit 12 anfängt. Die fangen natürlich in der Regel nicht mit 12 mit Heroin an, das sind dann die absoluten Ausnahmefälle. Die meisten fangen aber dann mit 12 das Zigarettenrauchen an, mit 13, 14 Alkohol, dann kommt mit 15, 16 Cannabis. Und dann, wenn die so jung sind, kommen die natürlich immer mit den Eltern. Das heißt, da ist es dann davon abhängig, wie engagiert die Eltern das vorantreiben. Manche Eltern kriegen das eben sehr schnell mit und kommen dann sehr schnell mit den Kindern zu uns. Und dann sind sie eben entsprechend jung.
Und was sind deiner Meinung oder auch deiner Erfahrung nach so die häufigsten Gründe, dass gerade so junge Jugendliche oder Jugendliche im Allgemeinen zu Drogen greifen? Was ist da bei dir? Ist es
also man muss da unterscheiden zwischen dem zu Drogen greifen, sprich also einfach mal das auszuprobieren. Das ist, denke ich mal, normales jugendliches Verhalten. Man muss einfach mal neue Sachen ausprobieren. Man muss mal den Alkohol antesten, man muss die Grenzen austesten, man muss einfach mal was machen, was illegal ist. Das ist eine ganz normale Sache. Da können dann die irgendwelche Kumpels, die das besorgen, Vorbild sein oder man will besonders toll sein oder man will sich irgendwie abgrenzen oder was Neues erleben oder was Illegales machen, weil das ja einen Kick hat. Ja, deshalb wird das ausprobiert. Das machen natürlich relativ viele. Nicht relativ viele machen das dann gleich mit illegalen Drogen, aber ich sag mal mit Zigaretten, Alkohol oder sonstigen Sachen machen das die allermeisten. Die Frage ist dann, warum bleiben manche dabei und kommen eben, viele probieren das aus und sagen, ja, das habe ich mal ausprobiert, das mache ich ab und zu mal, aber mal ist ganz nett, aber ich muss es jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre machen. Und manche kommen dann eben dadurch so sehr auf den Geschmack, dass sich dann eben eine Abhängigkeit entwickelt. Und da kann man dann natürlich gucken, was sind dann die Gründe dahinter. Und da liegt meistens in der Regel irgendein Persönlichkeitsmerkmal, dass der damit irgendwas kompensieren möchte oder dass er mit irgendwelchen Sachen nicht klarkommt und dann merkt, aha, wenn ich die Drogen nehme, bin ich entspannter, bin ich lockerer, kann ich den Stress besser aushalten, gelingen mir manche Sachen leichter, dann werden die Drogen erstmal als positiv empfunden und deshalb eben auch weitergenommen. Und daraus entwickelt sich dann die Abhängigkeit.
Okay, und ich meine, es ist ja auch viel diskutiert, dass zum Beispiel in Medien oder auch in der Musik so Drogen oder Ähnliches auch teilweise verherrlicht oder zumindest verharmlost wird. Glaubst du, dass zum Beispiel Musik, also es gibt ja, ich denke mal, jeder, der es hört, kann sich gewisse Gruppen, Künstler oder so denken, die sowas verharmlosen? Glaubst du, dass Musik da einen großen Einfluss auch drauf hat?
Also einen Einfluss hat es selbstverständlich, wie ich vorhin gesagt habe, ob es die Freunde was anbringen oder ich habe das im Fernsehen gesehen, ich habe ein Buch gelesen oder irgendwie, dass mich das am Anfang reizt. Da hat natürlich die Musik natürlich auch einen Stellenwert. Ja? Aber dass sich da eine Abhängigkeit entwickelt, das ist dann eben, liegt an der Persönlichkeit von demjenigen. Es kann natürlich schon durchaus sein, dass Leute inspiriert durch irgendwelche Bands werden, weil sie alle sagen, ah, der Bob Marley hat ja auch gekifft, die ganzen Rapper nehmen irgendwelche Drogen oder früher schon die alten Jazzer haben auch alle Drogen genommen, die ganzen Hippies. Ja? Also in jeder Kulturgeschichte gab es irgendwelche Drogen, die Punks mit Heroin. Dass man das dann ausprobiert, da ist die Musik dadurch beteiligt, aber abhängig wird dadurch ja keiner. Ja, die Abhängigkeit entwickelt sich erst später.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, genug gequatscht erstmal. Wir machen hier erstmal weiter mit ein bisschen Musik. Hier sind wir wieder bei der Plattform. Wir haben jetzt schon ganz viel hier über Drogen geredet mit meinem heutigen Gast Frank Rieddorf. Und jetzt wollte ich einfach das mal so ein bisschen abstecken. Also Drogen ist ja ein ziemlich weites Spektrum. Drogen lang von Alkohol über Nikotin bis hin zu den wirklich harten Drogen. Und da wäre meine Frage dann auch mal, oder ich denke mal, die Frage stellen sich auch viele von den Zuhörern, wo macht ihr die Unterscheidung? Was sind bei euch wirkliche Extremfälle und was ist bei euch quasi irgendwo normal?
Also was normal ist, wann es dann, also gut, kann man sagen, wann es eine Abhängigkeit ist oder meinst du einfach, was für Stoffe die Leute konsumieren?
Nee, eher was für Stoffe was dann für zu Stoffe. Euch kommen.
Also bei uns ist es so, wir von der Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau, wir sind zuständig für alle, die illegale Substanzen konsumieren. Also Alkohol ist genauso ein gefährlicher Suchtstoff. Da machen wir nur deshalb die Unterscheidung, weil diese Beratung die Kollegen von der Caritas durchführen. Also wenn es klar vorwiegend um ein Alkoholproblem geht, an die Caritas wenden. Wir nehmen Leute, die illegale Drogen konsumieren, von Heroin, Kokain, Aufputschmittel bis Cannabis.
Mhm. Und wie sieht dann so eine Therapie im Allgemeinen bei euch aus? Also helft ihr den Leuten dann quasi nur irgendwo, um von ihrem Stoff runterzukommen und begleitet sie dann auch nachher auf ihrem weiteren Weg quasi? Oder gibt ihr denen dann auch Beratungsangebote, Stellen, an die sie sich wenden können für die eben soziale Wiedereingliederung, was ja bei vielen auch wirklich nötig ist?
Also bei dem Großteil von unseren Klienten muss man sagen, die über viele, viele Jahre Drogen konsumiert haben, wäre es absolut utopisch zu glauben, man macht da mal ein paar Beratungsgespräche und damit wäre die Sache dann erledigt. Das ist ein längerer Prozess und das sind die Sachen, die du genannt hast, natürlich genauso wichtig, die soziale Integration, die Teilhabe, der Arbeitsplatz, dass er zufrieden ist und es und eine gute Wohnsituation hat oder die Schuldenfrage geregelt ist, die justizielle Situation bereinigt ist. Ja. Das sind alles Sachen, die wir im Laufe des Prozesses klären oder eben, wenn wir sie auf stationäre Therapie vermitteln, in der Einrichtung, wo wir sie hin vermitteln, die wir klären, weil ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Es bringt nichts, irgendjemanden mit ein paar Gesprächen in Anführungszeichen zu heilen und ihn dann in sein altes Umfeld zurückzusetzen. Das funktioniert natürlich nicht. Also das Ganze ist ein größerer, komplexerer Ablauf, in dem wir den Klienten über den gesamten Zeitraum begleiten, entweder direkte Hilfestellung geben oder eben an die entsprechenden Einrichtungen weitervermitteln, mit denen wir zusammenarbeiten.
Du sagtest, du hast Justiz angesprochen. Habt ihr viele, viele Klienten, die schon öfters mal mit dem Gesetz in Konflikt getreten sind? Oder
das bleibt natürlich, wenn du illegale Drogen konsumierst, nicht aus. Das heißt, im Prinzip ist jeder von unseren Klienten, ja, noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt getreten, aber potenziell. Ja. Deshalb ist es mal auch ganz wichtig, dass ich das jetzt mal sage, dass wir die Berater von der Drogenhilfe Schweigepflicht haben. Das heißt, wir werden keinerlei Informationen über unsere Klienten an wen auch immer weitergeben. Also nicht, dass es da heißt, gehe ich zur Drogenhilfe und dann erzählen die der Polizei, dem Anwalt, Staatsanwaltschaft, Gericht, Eltern oder wem was. Wer zu uns kommt, kann es absolute Vertrauen haben, dass nichts von dem, was wir beraten, nach außen geht. Auch nicht, wer bei uns Klient ist. Läuft absolut anonym, ohne Namen. Also im Gespräch natürlich schon mit Namen, aber nach außen gibt es überhaupt keine Informationen raus. Weil eben die meisten mit dem Gesetz natürlich in Konflikt gekommen sind. Ja, das ist ja ganz klar. Allein schon, wenn du das erste Mal Cannabis besitzt, nicht konsumierst, aber besitzt, und wenn es auch nur ein halbes Gramm ist, ist es schon gegen das Gesetz und dann kannst du schon mit einer Jugendstrafe rechnen, wenn du erwischt wirst natürlich nur.
Und wie läuft denn so eine Therapie bei euch ab? Also ist es so dieses klassische fünf Menschen und ein Pädagoge oder sitzen im Raum und jeder redet irgendwo über sein Problem oder sind es bei euch dann so diese Einzelgespräche und
das ist das kommt darauf an. Wir sind ja erstmal die Profis zu schauen, was derjenige, der zu uns kommt, denn braucht. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, wenn einer abhängig ist, dann stecke ich den in eine Selbsthilfegruppe oder den stecke ich in Einzelgespräche, den in Gruppengespräche, den, mit dem gehe ich zum Sport. Sondern ich muss wirklich gucken, was ist das für eine Persönlichkeit, wie ausgeprägt ist die Problematik, was hat er denn konsumiert, wie alt ist er denn, wie ist der religiöse Hintergrund etc. Das muss alles berücksichtigt werden. Und daraus entsteht dann ein Gesamtbild und daraus tun wir dann individuell schauen, wie wir dem jetzt helfen, ob wir den auf eine Therapie vermitteln, wo er 9 Monate in der Einrichtung ist, ob wir den bei uns einfach in regelmäßigen Beratungsgesprächen wöchentlich beraten oder ob wir den in eine Selbsthilfegruppe schicken, ob der auf unser Gruppenangebot zurückgreift. Ja, das müssen wir einfach wirklich individuell gucken, wo der im Moment die Hauptproblematik bei ihm besteht und wie man ihm am besten helfen kann. Darum kann ich das jetzt pauschal nicht ganz sagen. Der Großteil unserer Arbeit allerdings läuft im 1-zu-1-Gespräch. Also in der Beratungsstelle ist es so, der Berater hat ein Gespräch mit dem Klienten über einen Zeitraum von 45, 50 Minuten, ähnlich wie es bei einem Psychologen ist. Das ist so unsere Kernaufgabe.
Okay, und also ich und ich denke mal auch interessierte Zuhörer haben sich da mal, nachdem sie auf unserer Homepage gesehen haben, dass das Thema eben heute Thema ist, haben sich mal eure Homepage angeguckt. Und beim Team ist mir eben aufgefallen, dass ihr sehr viele Sozialpädagogen auch seid. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist ganz am Ende euer Therapiehund.
Ja, richtig.
Was kannst du uns oder mir oder uns darüber sagen, über den Therapiehund?
Ja, das ist, also das heißt halt so, Therapiehund, also es ist nach wie vor ein ganz normaler Hund. Also der kann jetzt nicht wesentlich andere Sachen, als ein anderer Hund auch kann. Ja, der Therapiehund dient in erster Linie dazu, zum einen den Kontakt helfen aufzubauen, weil doch viele Leute natürlich ein bisschen erstmal Ablehnung haben. Drogen, Hilfe, was sitzen da für komische Gestalten, die texten mich jetzt zu oder was weiß ich, was die da mit mir machen, ja, oder drücken mir jetzt das Gespräch rein. Also das heißt, die meisten Klienten kommen ja nicht ganz freiwillig zu uns und dann haben sie erstmal eine kleine, sagen wir mal, sind nicht ganz so enthusiastisch, wenn sie zu uns kommen. Wenn jemand auf Hunde steht, was die meisten machen, dann merkt man ganz schnell, dass er über den Hund den Zugang viel schneller findet, weil es die ganze Atmosphäre auflockert. Und dann gibt es Leute, die einfach Schwierigkeit haben, dem Gegenüber sofort die Probleme zu schildern. Ja, also das muss man natürlich auch erstmal können. Man muss denjenigen kennenlernen, hat man vielleicht 2-3 Mal gesehen. Und dann muss man über seine eigenen persönlichen Probleme mit dem reden. Das fällt natürlich vielen Leuten schwer. Und da gibt es dann immer verschiedene Techniken und Medien. Manche machen das auch über Puppen oder sowas, dass du es nicht dem Therapeuten direkt erzählst, sondern du gehst dann eben über den Hund. Ja? Den nutzen wir dann quasi als Medium. Der macht im Prinzip nichts anderes, als dass er brav da liegt und sich streicheln lässt. Ja? Das ist das Therapeutische an dem Hund. Aber dadurch wird die ganze Atmosphäre eben entspannter.
Okay, also euer Hund hat jetzt nicht irgendeine besondere Ausbildung, wie jetzt meinetwegen als, weiß ich nicht, Blindenhund oder so.
Der hat schon eine Ausbildung, aber jetzt nicht wie jetzt irgendwie bei der Polizei, dass sie solche harten Kriterien anlegen oder dass der jetzt als Blindenhund natürlich so eine harte Prüfung machen muss, weil natürlich, wenn er da irgendwann mal über die Straße läuft, hat das natürlich fatale Konsequenzen. Du musst natürlich schon einen Hund haben, der vom Charakter entsprechend ruhig ist und nicht das Bellen anfängt und nicht auf die Leute loshüpft. Also das ist sozusagen die Voraussetzung für den Hund, ja, dass der da irgendwie eher so die Ruhe ausstrahlt. Das ist das, aber er muss es keine Prüfung, keine so harte Prüfung durchlaufen, wie das jetzt ein Blindenhund macht.
Und was für Hundearten, Hunderassen eignen sich da dann am besten quasi zum Therapiehund?
Ich bin jetzt kein Hundeexperte, das ist jetzt ein Labrador.
Okay.
Ob das jetzt alle Labradore per se funktioniert, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also es liegt einfach an dem Hundetyp. Es ist natürlich also irgendwie ein aufgedrehter, websicher Wachhund, der eignet sich natürlich weniger als jetzt, sage ich mal, irgendwie so ein ruhiger Gesell. Welche Hunderassen das jetzt sind, gut, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Es muss halt einfach passen, der muss halt da sein, es muss halt funktionieren.
Ja, klar. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal wieder eine kleine Musikpause zwischenrein. So, das war's mit der Musik für jetzt. Wir sind wieder zurück hier bei der Plattform mit mir, Patrick, und meinem Gast heute von der Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. Sein Name ist Frank Rieddorf und er ist der Leiter der Drogenhilfe. Wir haben uns ja jetzt schon unterhalten über verschiedenste Dinge bei euch, über eure Klienten, aus welchen Schichten und so weiter. Aber wir sind noch nicht genau eigentlich auf den Verein oder auf die Drogenhilfe an sich eingegangen. Deswegen würde ich dich bitten, einfach mal ein bisschen aus der Geschichte der Drogenhilfe zu erzählen oder was, wo ihr genau seid und wo eure verschiedenen Schwerpunkte liegen bei euren einzelnen Zentren, oder?
Also rolle ich mal ganz kurz, nicht zu ausufernd, die Geschichte aus. Gegründet wurde die Drogenhilfe in Madonna Anfang der 80er Jahre, weil es eben einen Bedarf gegeben hat, als diese Problematik der Drogen aufgekommen ist. Da gab es in Anführungszeichen nur das Angebot der Caritas für Alkoholabhängige, was ja zu dem Zeitpunkt auch absolut ausreichend war. Und dann haben eben betroffene Eltern und betroffene Bürger gemerkt, da gibt es ein größeres Drogenproblem, da müssen wir irgendwie eine Beratungsstelle für einsetzt und da wurde dann der Verein gegründet, eben mit dem Auftrag für Drogenabhängige oder für Drogengebraucher eine Beratung zu machen. Das war der Anfang. Da war das Ganze noch eher, wie es damals so üblich war, sehr niederschwellig. Das heißt, man hatte eher weniger Klienten insgesamt gehabt. Man hat eine sehr enge und intensive Beziehung zu den Klienten gehabt, hat auch wesentlich mehr Zeit mit den Klienten gehabt. Wenn man dann nur die Zahlen von damals anschaut, dann ist es ein Bruchteil von dessen, das wir heute machen. Aber es war einfach eine ganz andere Arbeit. Daher kam auch der Name des Teehaus. Da war das Ganze also eher so ein lockeres Treffen und Austausch. Man hat die Leute über längere Zeit gekannt, hat immer wieder mal miteinander geredet. Wenn man mal wollte, hat man mal ein Einzelgespräch gemacht. Dann kamen die mal, wenn die lustig gewesen sind, im Rahmen der Öffnungszeiten. Es war also alles etwas unverbindlicher. Das hat sich dann mittlerweile gewandelt. Wir haben also jetzt wesentlich mehr Klienten, weil wir auch jetzt wesentlich anders strukturiert sind. Das heißt, wir können jetzt im Jahr, haben wir jetzt aktuell, habe ich geschaut, über 800 Klienten, die wir beraten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du die in ein Beratungssetting reinbringst, wo jede Stunde ein Termin gemacht wird, wo die zuverlässig den Termin vereinbaren und dann zu uns kommen. Ja, das Ganze ist nicht mehr so niederschwellig. Wir haben dann auch nicht mehr so viel Zeit, wie es früher gewesen ist für die Klienten, sondern es läuft, wie es jetzt heute in der Beratung im Suchtbereich üblich ist, eben in diesem, wie es ähnlich ist bei den Psychologen oder Psychiatern, eben läuft in diesen Einzelgesprächen, die 50 Minuten lang sind, ab. Wir haben trotzdem noch genauso langen Kontakt über Jahre hinweg mit den Leuten, aber das ist einfach der Zeit angepasst und dem momentanen Strömen, wie du eine Beratung machst. Also diese Niederschwelligkeit gibt es ja noch als zusätzliches Angebot, wenn man beispielsweise Kontaktläden hat, was wir in Ulm leider nicht mehr haben, aber da kann man eben noch mehr in längeren Zeitraum auf die Klienten eingehen. Und dann ist die Drogenhilfe eben, sagen wir mal, von den Klientenzahlen über die Jahre immer größer geworden, hat sich eben angepasst an den Bedarf. Wie gesagt, jetzt über 800 Klienten im Jahr. Und das Letzte aktuell, was zu sagen wäre, ist, dass wir uns auch geöffnet haben für Klienten, die eine Computer- und Online-Sucht haben. Also das ist das erste Mal. Ich habe eingangs erwähnt, wir sind zuständig für alle, die illegale Drogen konsumieren. Und das war vor 3 Jahren, haben wir uns geöffnet für vorwiegend Jugendliche, die eine Sucht entwickelt haben bei Computern und eben Online-Spielen.
Und wie sieht denn euer Team aus? Also seid ihr alles geschulte Sozialpädagogen oder wie ist es bei euch?
Also das Team sieht so aus, dass man als Voraussetzung, um überhaupt bei uns arbeiten zu dürfen, ein Studium der Sozialpädagogik oder Diplompädagogik oder Vergleichbares hat. Bei uns sind wir jetzt 2 Diplompädagogen und die anderen sind Sozialpädagogen respektive Sozialarbeiter. Und dann haben noch mehrere Kollegen eine zusätzliche therapeutische Ausbildung noch drauf gesattelt. Aber die Voraussetzung, um das zu machen, ist eben ein Studium der Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder Diplompädagogik.
Und sind dann alle eure Beratungsstellen direkt hier in Ulm angesiedelt oder habt ihr das auch so ein bisschen verteilt? Also ihr habt ja verschiedenste Angebote
Und genau, wir haben mehrere, also Hauptzentrale haben wir eine, das ist in der Radgasse 3, da ist die Beratungsstelle. Da werden kommen erstmal alle zusammen, das ist die psychosoziale Beratungsstelle. Und darüber hinaus haben wir die Substitutionsbegleitung, das ist in der Praxis vom Dr. Bendele in der Wengengasse. Das beraten wir alle, die in Substitution sind, also die von einem substituierenden Arzt einen Drogenersatzstoff, Methadon oder Subutex in der Regel bekommen. All diejenigen werden in der Wengengasse bei uns beraten. Wir haben dann noch eine Außensprechstunde in Ehingen für Leute, die etwas Schwierigkeiten haben, nach Ulm zu kommen. Können sie über die Beratungsstelle in der Radgasse Termine ausmachen und dann nach Ehingen kommen. Und wir haben auch noch ein Angebot für Leute, die gar nicht zu uns kommen, nämlich wer in der JVA, in der Justizvollzugsanstalt in Ulm inhaftiert ist. Dort haben wir einen Mitarbeiter, der in der JVA, in der Anstalt, die gleiche Arbeit wie wir in der Beratungsstelle macht für die Inhaftierten.
Arbeitet dann dieser Mitarbeiter quasi auch für euch oder ist es ein extra Zweig quasi, der sozusagen an euch angeschlossen wird? Nee,
der Mitarbeiter im Gefängnis, der ist ganz normaler Angestellter der Drogenhilfe. Der eine geht halt nachmittags nach Ehingen und bietet da die Außensprechstunde an, andere sind in der Substitutionsbegleitung und er geht eben in das Gefängnis rein als Mitarbeiter der Drogenhilfe und ist dort im Gefängnis, ist er sozusagen ein externer Berater, berät dann die Leute und macht dann mit denen eben im Prinzip die gleiche Beratung, natürlich im Rahmen der Gefängnisvorgaben, gibt es natürlich striktere Vorgaben, was man alles machen kann, aber er macht genau die gleiche Beratung und er ist ganz normaler Angestellter bei uns bei der Drogenhilfe.
Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dass wir hier nochmal ein kleines Päuschen einlegen und nochmal ein bisschen Musik spielen. Und danach dann nochmal auf das neueste Projekt der Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. zurückkommen. Nach diesem kurzen Ausflug in die Musik geht es hier bei uns weiter mit der Plattform bei FreeFM. Zu Gast die Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau in Person mit Frank Rieddorf, dem Leiter. Gerade eben habe ich ja schon angekündigt, jetzt noch mit dir über euer neuestes Projekt zu sprechen. Und zwar handelt es sich dabei um die Online-Spiel- und Mediensucht. Und jetzt frage ich mich und ich denke mal viele andere auch, wie kommt ihr bei der Drogenhilfe quasi zu diesem Thema dann noch, eben Online-Sucht, Spielsucht, Mediensucht?
Zunächst mal muss ich sagen, es ist kein Projekt, weil Projekt gefällt mir nicht so sehr der Name, weil es immer so befristet klingt. Also das ist einfach eine Erweiterung des Angebotes, das wir auch weiterführen werden. Wir sind darauf gekommen, weil in den ganzen Fachmedien und Fachtagungen auch bis hin zum Bundesministerium immer wieder diskutiert worden ist, dass es eine immer größere Zunahme an wahrscheinlich abhängigen Jugendlichen gibt, die das Medium Internet oder auch diese Spiele so sehr nutzen, dass es die gleichen Symptome auffallen haben wie bei einer Drogenabhängigkeit. Das heißt, in vielen, vielen Fachzeitschriften und Gremien wurde das diskutiert. Da gibt es eine neue Droge, die aber jetzt keinen Stoff hat, sondern eben diese Stoffungebundene ist. Und was machen wir mit denen? Für die gibt es keine Beratungsangebote. Es haben uns Eltern angerufen, es haben Leute gefragt, die wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Es hat aber auch keiner in Ulm gesagt, ja, ich habe Ahnung von diesem Klientel, ich kenne mich aus, die möchte ich beraten. Ja. Jetzt gab es in Hessen, die waren da schon ein bisschen weiter, eine Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse, dem Land Hessen und den Beratungsstellen. Und die haben das Ganze an die Drogenberatungsstellen vor Ort angegliedert, weil die zum einen das Beratungs-Know-how haben, also die wissen, wie man Leute berät. Wir kennen die gesamten Netzwerke, also wir kennen die Rentenversicherung, die Krankenkasse, die Ärzte, die Uni. Wir wissen, wo wir welche Leute hinschicken. Wir kennen auch dieses Klientel. Das ist zwar im Schnitt ein bisschen jünger, aber wir haben natürlich mit dieser Problematik der Abhängigkeit, des Verleugnens und so weiter und so fort, kennen wir uns natürlich aus. Das heißt, es hat durchaus Sinn gemacht, so hatten die damals in Hessen gedacht, wenn man das den Drogenberatungen zuschießt, dieses Thema, die sich dann eben darauf spezialisieren. Wir haben da eben einen Mitarbeiter, der sich da besonders geschult hat und dann ist die Beratung, die wir dann dort anbieten für die Leute, nicht so sehr unterschiedlich von dem, was wir mit unseren Drogenabhängigen machen. Ja? Die nehmen dann eben zwar keine Droge, aber die konsumieren eben ein Spiel genauso exzessiv, dass die Auswirkungen genauso sind, wie wenn sie Drogen nehmen würden. Das heißt, die gehen nicht mehr in die Schule, die verschlafen immer, die reden nicht mehr mit ihren Eltern, die vernachlässigen ihre sozialen Kontakte, die werden immer zurückgezogen. Und wenn man ihnen den Stoff, den Computer wegnimmt, dann werden sie aggressiv oder depressiv. Das sind alles Parallelen zu einer Abhängigkeit von Suchtstoffen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, vor 3 Jahren das ins Angebot aufzunehmen. Und seitdem können sich alle, die abhängig sind von Computerspielen oder von exzessiver Computernutzung, an uns wenden.
Und wie ist da so der Zulauf, Zuspruch bei euch? Weil ich meine, das merkt ja, denke ich mal, auch jeder irgendwo an sich selber, dass es eben wirklich viel schwieriger ist, auch gerade bei so einer Mediensucht oder Spielesucht, sich selber einzugestehen, dass man süchtig ist, weil einfach die Zeit, auch die man am Computer, die man vor dem Computer verbringt, irgendwo viel schneller rumgeht. Wie ist das so bei euch der Zuspruch und im Gegensatz zu den Drogen?
Gut, sag mal, die Leute sind natürlich deutlich weniger als jetzt durch die Drogenabhängigkeit. Das ist aber auch insofern passend, wenn man mal die Zahlen anschaut, von denen man ausgeht, für deutschlandweit. Die reden davon, dass je nachdem, welche Studie das durchführt, von ungefähr 1,5 Millionen abhängig nutzenden Kindern und Jugendlichen dieses Mediums. Dann kommt natürlich nicht jeder in Beratungsstelle, und wenn man dann die Bevölkerungszahl mal hochrechnet, dann erreichen wir da schon die Zahlen, die von der Statistik her passen. Es ist natürlich wesentlich schwieriger, diese Leute zu erreichen, weil sie im Schnitt wesentlich jünger sind. Je jünger die Klienten sind, desto weniger ausgeprägt ist die eigene Einsicht, und je geringer die Einsicht ist, desto geringer ist die Motivation, zu uns zu kommen. Das ist mal prinzipiell schwieriger. Je jünger das Klientel ist, desto schwieriger bekommst du es prinzipiell. Dann muss man natürlich sich selber eingestehen, bin ich abhängig vom Computer? Ja, die ganzen Ausreden, die bei Drogen und Alkohol ziehen, ja, das hat doch jeder. Überall steht ein Computer, ich brauche den ja für die Schule, ich brauche den für Studium, ich brauche die für die Arbeit. Ja, wenn ich halt ab und zu mal nur spiele, das Spiel ist doch legal, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ja. Das heißt, man kann das viel länger so aufrechterhalten, als sei das doch völlig normal. Und dieses Eingeständnis, dass eine Abhängigkeit vorliegt, die ist natürlich wesentlich schwieriger zu kriegen bei diesem Medium, weil es überall verfügbar ist und weil es eben auch legal ist und weil erstmal ja gar nichts dagegen spricht. Ja. Deshalb haben wir jetzt im letzten Jahr an Klienten, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber so zwischen 20 und 30, die wir eben mit dieser Symptomatik behandelt haben. Aber wir machen darüber hinaus natürlich auch noch Netzwerkarbeit. Das heißt, wir arbeiten mit den ganzen entsprechenden Behörden von Krankenkasse bis Alb-Donau-Kreis Landratsamt Stadt Ulm zusammen, um eben Präventionen zu machen oder um einfach auch aufmerksam zu machen, wo dann die Leute hingeschickt werden können, wenn die Eltern eben den Verdacht haben, dass bei ihrem Kind eine Abhängigkeit von Medien oder von Computerspielen vorliegt.
Und gerade auch in dem Bereich Medienabhängigkeit gibt es ja im Internet viele Selbsttests quasi, wo man sich dann irgendwie durchklickt und sich dann am Ende berechnen lässt, wie gefährdet man ist, abhängig danach zu werden oder wie abhängig man auch schon ist. Nur das Problem ist, dass die wenigsten, die halt wirklich davon abhängig sind, dass die wenigsten von denen wahrscheinlich das Richtige oder das der Wahrheit entsprechende ankreuzen werden. Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wie du zu diesen Selbsttests im Internet stehst.
Gut, diese Tests sind ja in der Regel dafür da, dass die Leute, die den Test machen, dann an die Beratungsstelle, die diesen Test anbindet, angebunden werden. Also das heißt, es geht da ja nicht darum, den Test zu machen, dann kriegt der raus, juhu, ich bin abhängig oder ich bin nicht abhängig, dann gehe ich mal wieder, sondern es geht darum, die Leute zu sensibilisieren, und wenn die merken, aha, das sind einige Symptome, die sprechen dafür, dass eine Abhängigkeit vorliegen kann. Viel mehr kann man mit den Tests sowieso nicht machen. Du kannst also gar nicht diagnostizieren, liegt da eine Abhängigkeit vor. Aber du kannst natürlich anhand von diversen Fragen klären, okay, wenn der Sohn so oft das und das antwortet, verdichtet sich der Verdacht, dass das sein könnte. Und dann ist eben diese Aufforderung, wenn das so ist, dann wende dich doch bitte an die Beratungsstelle. Das macht natürlich schon Sinn, einfach um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber im Sinne von der Diagnostik, ja, ist es natürlich nicht wissenschaftlich.
Okay, ja gut, das wär's dann jetzt eigentlich. Dann bedanke ich mich bei dir herzlich für das Gespräch heute mit dir und wollte dann einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir, dass die Drogenhilfe zum Beispiel eine Website hat. Das wäre drogenhilfe-ulm-alb-donau.de. Und ich denke mal, dass ihr auch eine Telefonanschluss bei euch habt.
Können wir uns gerade noch leisten. Wir haben nicht unser letztes Geld für die Homepage rausgegeben. Also wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, darf gerne prinzipiell jeder. Keiner soll Hemmungen haben. Ja, wenn doch kein Bedarf herrscht, dann kann er sich dann eben freuen. Aber im Zweifelsfall, wer Fragen hat, wer zu uns kommen möchte, wer Beratung möchte, wer sich informieren möchte, entweder einfach ins Telefonbuch schauen, bei uns eben anrufen. Das ist in Ulm die 926-0930, also 0731 926-0930. Steht aber wie gesagt auch im Telefonbuch. Oder einfach, wenn unsere Internetadresse zu sperrig ist, eingeben in den Suchmaschinen Drogenhilfe Ulm. Dann kommt man auf unsere Seite. Da steht auch nochmal die Telefonnummer, da steht die E-Mail-Adresse, da stehen die Öffnungszeiten. Da kann man sich auch schon Informationen holen. Also hier nochmal der Aufruf an alle, die sich irgendwie mit dieser Thematik beschäftigen oder fragen wollen, einfach bei uns melden.
Gut, okay. Also dann sage ich danke. War sehr interessant, auch für mich und ich denke mal auch für die Zuhörer, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir jetzt nochmal ein Stück Musik und ich verabschiede mich auch von euch.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Ciao.